Auferstehungsfest, Hilfe aus Deutschland und ein Besuch in den Bergen. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Heute die Spezialausgabe zu Ostern, zum Auferstehungsfest. Ganz besondere Tage für uns, besondere Tage für unsere Missionsgemeinschaft, besondere Tage für uns als Christenheit, denn an Ostern, da denken wir an das, was Jesus für uns getan hat und wie er mit seiner Auferstehung den Tod besiegt hat. Aber bevor wir uns mit dem Osterfest beschäftigen, mit all den Dingen rund um Ostern, Lena, ich habe heute eine E-Mail aus Deutschland bekommen. Und uns schreibt jemand, der unseren Podcast hört, eine Nachricht. Eigentlich ist es eine WhatsApp, es ist keine E-Mail. Und diese Person nimmt Bezug auf unsere letzte Geschichte mit den Kindern in den Bergen. Erinnerst du dich noch?
Haben wir das letzte Mal drüber gesprochen?
Haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, dass ich mit den Kindern da hochfahre?
Ja, ja.
Und ich lese mal einen Teil hier vor. Hallo Benjamin, nachdem ich euren letzten Podcast gehört habe, lässt mich eine Sache nicht mehr los. Du hast von diesen elternlosen Kindern erzählt, denen ihr versuchen wollt, das Leben etwas angenehmer zu machen. Mir blutet das Herz, wenn ich so etwas höre. Kann man da helfen? Ja, die Frage kann man, glaube ich, ganz leicht beantworten mit ja. Man kann da helfen. Wie, das möchte ich am Ende dieses Podcasts nochmal verraten, also bleib unbedingt dran, aber ich möchte jetzt als allererstes mal darüber erzählen, was ich da vorgefunden habe, wie es da oben war. Was ich da letzte Woche erlebt habe, und ja, das sind schon eine ganz interessante Lebenssituation. Als allererstes möchte ich nochmal einen Rückblick geben, wie es dazu kam, dass dieser Kontakt zu der Familie entstanden ist. Was lag da eigentlich vor? Was war der Hintergrund? Im vergangenen Jahr gab es einen Todesfall unmittelbar vor unserer Klinik. Also ungefähr 200 Meter entfernt von der Klinik wurde eine Frau, eine Quechua, leblos oder ja, bewusstlos auf einem Trampelpfad gefunden mit heruntergelassener Hose. Und bis sie in der Klinik war, war sie tot. Wir haben versucht, sie zu reanimieren, eine ziemliche Weile, also halbe, dreiviertel Stunde. Es war aber völlig aussichtslos. Und wir haben dann unterschiedliche Untersuchungen durchgeführt. Unter anderem war ein Gynäkologe involviert, der auch ja, Spuren gesichert hat, die wir auch an die Polizei übergeben haben. Allerdings ist dieser Fall einfach im Sand verlaufen. Es gab dann Proteste auch von der Frauenbewegung hier im Ort. Und wenn ich jetzt sage letztes Jahr, da muss ich mich korrigieren, das war bereits 2021. Also es war schon ein bisschen länger her. Aber nichtsdestotrotz, einfach der Umstand, dass es sich um eine mittellose Frau aus den Bergen handelt, die keine Fürsprecher hat, die im Prinzip auch jetzt keinen Einfluss hat, weil sie eine der ärmsten Einwohner Perus ist, führte dazu, dass man diesen Fall von Seiten der Justiz einfach überhaupt gar nicht weiter verfolgt hat. Also es gab wohl angeblich noch so ein Rechtsguthaben oder ach, keiner konnte so wirklich sagen, was das jetzt war. Also meines Erachtens hat da einfach ein Arzt unterschrieben, ja, plötzlicher Herztod oder so irgendwas. Und es war nicht klar, ob diese Frau nicht einem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen war. Zumindest hatten wir den Anfangsverdacht dazu und wir haben das auch ganz klar so kommuniziert und auch so festgehalten. Die Situation war insofern auch ein bisschen absurd, weil die Frau viele Kinder hat, 5 Kinder.
7, oder?
7 Kinder hat, 2 sind aber schon aus dem Haus. Also sie musste sich jetzt immer um alle kümmern, aber es gab also immer noch Kinder, um die sie sich kümmern musste. Sie wohnte, wie gesagt, in den Bergen, außerhalb von Kurawasi zu Fuß. Läuft man da ungefähr, bergrunter wird man eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich brauchen. Hochzus braucht man gut 2 Stunden, bis man da oben ist. Und sie hatte eben bei so einem Bauprojekt hier im Ort mitgearbeitet. Also es gibt immer wieder oder gab immer wieder vom Staat während der Covid-Pandemie solche Bauinitiativen. Da wurden dann Straßen gemacht oder es wurde irgendwas bepflanzt oder man musste irgendwelche Kanäle reinigen und so weiter. Eine harte, körperlich harte Arbeit. Und wie das eben so in Peru ist, da gibt es auch keine Geschlechtertrennung. Also ob das jetzt ein Mann oder eine Frau macht, ist völlig egal. Wer kommt und wer sich da anmeldet für diese Arbeit, der macht diese Arbeit da. Und das war wirklich also eine sehr schlanke, vielleicht sagen wir 45, 48 Kilo Dame, sehr mager, ausgemerkelt, müsste man so beschreiben, ja. Und die hat da eben auf der Baustelle gearbeitet, aber als einzige Frau. Die anderen waren alles Männer. Und es kam eben zu dieser Situation, dass sie für diese Arbeit immer wieder ein Zertifikat brauchten. Also mussten alle bei uns ins Amphitheater, mussten sich einen Covid-Test holen. Und nach diesem Covid-Test hat sie das Krankenhaus verlassen. Das konnten wir dann auch auf Videomaterial noch sichern. Und eben so eine halbe, dreiviertel Stunde später hat jemand, also eine Missionarin von uns, diese Frau dann unweit der Klinik in diesem beschriebenen Zustand gefunden, sodass der Verdacht nahe lag, dass vielleicht doch einer dieser Bauarbeiter da involviert war. Man kann das alles nicht nachweisen
Man
und
könnte, wenn man wollte.
ja, aber wir konnten es nicht
Ja.
nachweisen. Wir haben den Anfangsverdacht
Ja.
auf ein Verbrechen gehabt. Man kann das immer auch anders darstellen. Die hat jetzt gerade die Hose runtergemacht, um da irgendwo hinzupinkeln. Ja. Kann sein. Und also, ja, es gibt ja immer verschiedene Sichtweisen, je nachdem, wo die Motivationslage liegt, sagen wir mal so. Und ich kann natürlich hier jetzt nicht behaupten, dass es sich um ein Verbrechen handelte, weil es wurde nie bewiesen. Wir haben unseren Teil getan, wir haben alles dafür getan. Und der Umstand, dass zumindest aus der Frauenbewegung hier in Cordavasi doch einige auch beim Fiskal aufgeschlagen sind und da vor seiner Hütte demonstriert haben, deutete doch darauf hin, dass zumindest die Bevölkerung uns ernst genommen hat mit unserer Vermutung, auch wenn der Rechtsstaat aus meiner Sicht da in voller Länge versagt hat, aber das ist ja kein Einzelfall. Fakt war, dann saßen diese Kinder da oben alleine, Minderjährige dabei und die Mama kam halt einfach nicht mehr nach Hause. Der Vater war schon länger tot. Wie ich jetzt gehört habe, war das Verhältnis zum Vater wohl auch ziemlich schwierig. Wenn ich das so richtig interpretiere, hat er wohl auch gerade in alkoholisiertem Zustand da Gewaltexzesse veranstaltet in seiner Familie. Also alles in allem eine zerrüttete Familie, aber trotzdem eine Mutter, die versucht hat, diese Kinder irgendwie am Leben zu erhalten. Denn nachdem dann dieser Fall rauskam und wir dann mitgekriegt haben von Einheimischen, dass da oben Kinder in den Bergen jetzt festsitzen, die also ja sozusagen gestern Abend noch auf ihre Mutter gewartet haben und die kamen dann aber nicht mehr heim, sind wir dann mal hochgefahren, beziehungsweise zuerst an der Chirurg von uns und mit einem Team und wir haben dann erstmal mit Lebensmitteln geholfen und ich habe damals in den Bergen deren Hütte gesehen. Da waren sie dann aber schon umgezogen zu ihrer Tante. Das war lebensunwürdig. Also die Tante wohnte, sagen wir mal, eine Viertelstunde fußläufig entfernt, aber ein bisschen näher an Cordavasi und man hatte sich dann eben von Seiten der Familie entschieden, die sollen doch einfach daher ziehen. Nun, dieser Zustand, den ich damals da gesehen habe, das war menschenunwürdig. Also die hausten da im Prinzip mit einem Bett in einem Stall. Auf der einen Seite sie hatten da so eine Plane aufgehängt, auf der einen Seite hat die Kuh geschlafen, auf der anderen Seite war ein Bett aufgebaut und da haben dann zwei, manchmal auch noch mehr dann da geschlafen in diesem Bett, um die Kuh zu bewachen, damit niemand die Kuh klaut. Das war alles matschig, verkackt. Es war ein fürchterlicher Zustand. Das Einzige, was ganz gut war, einige Jahre zuvor hatte eine Initiative, auch eine NGO in den Bergen Perus, Toilettenhäuser gebaut für die Quechua. Das war so eine zeitlich begrenzte Aktion. Und da sind die eben in die bergigen Regionen und haben denen Toilettenhäuser gebaut. Warum? Damit sie einfach nicht überall hinmachen, denn die Wasserreservoire kommen ja oder sind ja in den Bergen und das heißt, wenn man da also überall dann seine Exkremente von sich lässt, dann verseucht das das Wasser, das dann wieder in die Täler kommt, um dort als Trinkwasser dann abgekocht zu werden. Also um da so Hygiene rund um diese Wasserreservoir zu bekommen, hat man da eben Toilettenhäuser gebaut und so ein Toilettenhäuschen stand eben da in diesem Garten, in dieser Matschlache, muss man eigentlich sagen. Ja, als wir damals hochkamen, hatten die noch so, ja, sagen wir mal, vielleicht 500 Gramm Reis und ein paar Karotten da stehen und hatten also auch einfach existenziell nichts mehr. Und dazu kommt, wie gesagt, dass diese Familie vorher schon eine gewisse Zerrüttung erlebt hatte, einfach durch diesen Tod des Vaters und auch durch den Vater selbst. Und der älteste Bruder, der zwar nicht der älteste in der Familie war, aber zumindest dann sich so ein bisschen irgendwie als Sheriff aufgespielt hatte, der konnte außer Gewalt eigentlich auch nichts zur Familie beitragen. Das heißt, er hat also nichts geleistet, sondern eher seine Geschwister unterdrückt. Aber wie es halt so ist, ne? Das Gesetz des Stärkeren. Und in so einem Fall setzt sich dann Anarchie durch. Der hat dann den staatlichen Support, der wirklich gering ist. Also wir reden hier von 50 Euro irgendwie alle zwei Wochen für die Geschwister, auch wohl in die eigene Tasche gesteckt und dann aber kein Essen für sie gekauft. Also alles in allem, selbst die Hilfe, die sie hätten bekommen sollen, haben sie nicht gekriegt. Und mindestens zwei, vielleicht waren es auch drei, das weiß ich nicht genau, Krankenschwestern aus unserem Hospital, die haben sich dieser Familie dann angenommen, haben sich dann auch da drum bemüht, dass die Kinder in die Schule eingeschrieben werden, dass sie in die Schule kommen. Wir haben hier im Ort so ein Internat, auch da waren einige von uns involviert, um zu gucken, ob man die Minderjährige dann dahin bringen kann, zumindest die Woche über, dass sie dann in die Schule gehen. Und naja, zu guter Letzt hat sich die Comunidad, also das Örtchen, zu dem sie gehört haben, haben sich beschlossen, sich dieser Kinder anzunehmen und haben ihnen ein Stück Land geschenkt, was ich schon mal also absolut ungewöhnlich finde für hiesige Verhältnisse. Sodass sie also letztes Jahr dann ein Stückchen Land bekommen haben, das näher an Kurawasi ist. Also nur noch eine halbe Stunde ungefähr zu Fuß bis in den Ort runter. Mit dem Auto kann man da in 15 Minuten hochfahren. Und die Comunidad hat ihnen dann auch geholfen, dort ein kleines Haus zu bauen. Ein kleines Haus mit Geld, das der Ort Kurawasi hier für sie gesammelt hat. Es gab also einen Spendenaufruf auf dem Marktplatz und dann kamen ein paar tausend Sol zusammen. Das Geld war jetzt aufgebraucht, die Hütte ist noch nicht fertig und die Comunidad hat sich dann auch zurückgezogen. Die haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Ich will das also gar nicht kleinreden, sondern ich finde es schon wirklich bewundernswert, was die gemacht haben. Die haben da also insgesamt vier Zimmer in so einem typischen Quechua-Stil hingebaut. Zwei Zimmer sind auch tatsächlich verputzt. Die haben dann in so ein Wellblechdach da gemacht. Also man darf sich das alles nicht zu nobel vorstellen, ja. Aber es ist ein gemauertes Häuschen und die wohnen jetzt nicht mehr im Stall hinter einer Plane, steigen aus dem Bett aus und sind in der Matschpfütze, sondern die haben tatsächlich jetzt ein richtiges Dach über dem Kopf. Aber die Fenster haben beispielsweise alle kein Glas drin. Ja, es gibt Fenster, die sind aber ohne Glas und Toilette gibt es überhaupt keine. Also dieses Toilettenhäuschen, das ist ja wie gesagt von der NGO gebaut worden, das ist schon etwas älter. Und also die gehen jetzt wieder aufs Feld für alles. Und das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist halt, ab 7 Uhr wird es oder halb sieben wird es dunkel. Ne? Sie haben keinen Strom. Diese Hütte ist ohne Strom. Es gab die Bemühungen von einem Sozialarbeiter aus der Schule der Jungs, sich da um den Strom zu kümmern. Und wie das halt in Peru so ist, das ist, wenn da jemand sagt, er kümmert sich drum, dann ist das immer ein monatelanges Projekt. Also das ist nicht so, dass wir sagen, okay, wir entscheiden uns jetzt heute da was zu machen, sondern das ist wirklich ein langwieriges, manchmal auch ein Lebensprojekt, um dann sowas fertigzustellen. Unmittelbar neben diesem Haus, also wir reden hier von Luftlinie vielleicht 25 Meter, verläuft eine Stromleitung. Also man müsste einfach nur von Elektrosur einen Mitarbeiter gewinnen, der jetzt da hochfährt und den einen Stromanschluss macht. Aber wie es halt so immer ist, ja, dafür braucht man dann die Unterschrift von dem Bruder. Aber der ist ja nicht da. Und wenn er da ist, ist er gewalttätig. Also kann man den auch nicht mobilisieren, eine Unterschrift im Ort abzugeben. Ja? Also alles in allem lähmt sich in diesem ganzen Prozess jeder irgendwie gegenseitig. Die Comunidad hat, wie gesagt, sich jetzt auch zurückgezogen. Die haben ja jetzt ein Dach über dem Kopf und die leben jetzt genauso wie die allermeisten, vielleicht ein bisschen schlechter, weil auch in den Comunidades gibt es inzwischen Strom. So, und wir haben eben jetzt gesagt, der Lukas und ich, wir wollen denen helfen, ein Toilettenhäuschen zu bauen und haben also dann den ersten Schritt bereits unternommen. Direkt am Montag sind wir losgezogen und haben 200 Steine da hochgebracht. Das ist notwendig, um ein Toilettenhäuschen zu bauen, zu mauern. Und jetzt im zweiten Schritt geht es darum, eben jemanden zu finden, der dieses Toilettenhäuschen auch konstruiert, also den Beton macht und da mauert und so weiter. Und da haben wir einen Obrero, also einen Arbeiter gefunden, der uns das für 2000 Sol machen würde. 2000 Sol, das sind 500 Euro umgerechnet. So, ja, und jetzt kommt ihr ins Spiel. Also, die Steine habe ich gekauft. Die Steine sind da, Zement ist da, Beton ist da. Aber vielleicht kriegen wir das als Podcast-Gemeinde tatsächlich zusammen, dass wir diesen Kindern da eine Toilette bauen können. Also wir reden, wie gesagt, von 500 Euro und ich werde jetzt auf verschiedenen Kanälen, unter anderem auf TikTok und auf Instagram, einfach mal die Geschichte erzählen. Und wenn sich jemand da beteiligen will, dann darf sich gerne an uns wenden, darf mir gerne schreiben. Ich kann euch nur so viel sagen, ich kann es nicht über unser gängiges Spendenkonto abrechnen. Also ich kann es nicht über dieses VDM-Konto machen, das ist leider nicht möglich. Das heißt, wenn wir sowas machen, dann müssen wir das privat machen. Und privat bedeutet also entweder auf ein privates Konto oder über PayPal. Nutzt also auf keinen Fall die Kontonummern, die in den Shownotes stehen, denn wie gesagt, die sind dafür, um Spenden aufs Spendenkonto zu sammeln. Ich kann euch dafür leider auch keine Spendequittung ausstellen, aber vielleicht hat ja jemand bei dieser Geschichte irgendwie ein Herz dafür und sagt, komm, ich trage meinen Teil dazu bei, dass dieses Toilettenhäuschen da entsteht. Das ist ein Projekt, meine Lieben, da reden wir auch wieder von 2 bis 3 Monaten, weil der Obrero, also der Maurer, der hat dann keine Zeit und so. Aber wir sind hinterher. Also wie gesagt, im Gegensatz zu diesem Projekt Licht, um das sich ja der Sozialarbeiter der Schule kümmern will, also der einer staatlichen Schule hier im Ort, sind wir mit dem Toilettenhäuschen schon mal so weit, dass wir das Material haben. Und zwar alles. Also dieses Material liegt da und jetzt geht es einfach nur noch darum, die Bodenplatte zu machen und eine Toilettenschüssel, die würde ich dann noch besorgen. Ja, einfach um diesen Kindern zu helfen, dieses Toilettenhäuschen zusammenzustellen. Und ja, meine Lieben, ich bin immer wieder hin und her gerissen, was das Thema Hilfe angeht. Also, weil ich ein Freund bin von Hilfe zur Selbsthilfe, das sagt man ja so salopp. Und gleichzeitig natürlich auch die Umstände wahrnehme. Im Moment leben 3 bis 4, manchmal auch 5 Leute da oben in diesen Zimmerchen. Ja, das ist so ein bisschen ein Kommen und Gehen. Aber es leben mindestens 3 minderjährige Kinder da, und zwar allein. Muss man ganz klar sagen, die wohnen da alleine. Der Jüngste ist 8 oder 9 inzwischen. Und die Lebensverhältnisse sind einfach rau. Und ich hab meinen Sohn Lukas dabei gehabt, als wir am Montag die Steine da hochgebracht haben. Wir haben die dann gemeinsam da hochgetragen und ausgeladen. Und Ja, wir haben auch uns einfach darüber unterhalten, wie wahrscheinlich ist es, dass man sowas aus eigener Kraft auch schafft. Ja? Also erstens, man ist traumatisiert, man hat Papa und Mama verloren, man sitzt im Dreck. Jetzt sitzt man ein bisschen besser in einem betonierten Haus, aber hat kein Geld. Also diese Kinder haben schlichtweg einfach kein Geld. Ja. Wie soll man da 3000 Sol zusammenbringen, um Toilettenhäuschen zu stellen? Ja? Das sind Verhältnisse. Alleine die Organisation, das Material da hochzubringen. Für mich ist es eine Kleinigkeit, hier im Ort hinzugehen und sagen, du, 200 Steine von denen, die brauchen wir eine halbe Stunde da oben. Und dann, das war auch nochmal eine Spezialaktion, darüber könnte ich auch nochmal eine ganze Geschichte erzählen, wie wir diese Steine da hochgebracht haben. Denn ich dachte eigentlich, 200 Steine kriege ich in meinen H1-Bus, also in meinen Bus rein, aber das war also völlig unmöglich. Wir mussten dann noch einen Lastwagen chartern. Aber auch das, man kriegt ja alles hin. Wenn man so ein bisschen Energie dazu auch hat oder Drive dazu hat. Und das erlebe ich eben bei diesen Kindern, dass die zum einen natürlich führungslos sind, weil sie keinen Papa, keine Mama haben. Aber es ist im Prinzip auch so gut wie niemanden interessiert. Wenn es jetzt unsere Krankenschwestern hier aus dem Ort nicht gäbe, die bei der OSPI arbeiten, die ein Herz für diese Kinder haben und die immer wieder da hochgehen und danach gucken. Ganz im Ernst, ich denke, da wäre weder einer von denen in der Schule, noch wäre da ein Häuschen gebaut werden, noch sonst irgendwas passiert. Allein die Tatsache, dass wir, und da muss ich auch mal meine einheimischen Freunde und die Mitarbeiter unseres Hospitals loben, dass wir Leute haben, die ein Herz haben, die auch christliche Nächstenliebe hier vor Ort weitergeben. Allein dieser Umstand war ausschlaggebend, dass diese Kinder überhaupt das haben, was sie jetzt haben. So, wer von euch sich für den ersten Abschnitt interessiert, also wie wir die Steine da hochgebracht haben und wie es da oben so ein bisschen aussieht, den möchte ich gerne ans Herz legen, doch mal in den Shownotes zu gucken. Da habe ich ein Video verlinkt und diesen Videolink einfach anklicken. Da habt ihr so einen kurzen Eindruck, was ich euch erzählt habe, wo wir aktuell stehen. Und vielleicht kann ich euch dann schon in 6-8 Wochen ein weiteres Video posten, wie da ein fertiges Toilettenhäuschen steht. Vielleicht können wir das als Community gemeinsam machen. Würde mich sehr freuen. Und wir hätten da wirklich was Nachhaltiges geschaffen für diese leider verwaisten Kinder. So, Lena, das war ein langer Monolog.
Ja, ist ja interessant. Ich höre das auch gerne. Ich war ja nicht dabei, als ihr da oben wart, aber ich habe die Geschichte natürlich auch mitverfolgt über die letzten 2 Jahre fast. Und gerade als Mama ist es ja schon, das nimmt einen natürlich mit, zu sehen, wenn so Kinder plötzlich auf sich gestellt sind. Und es ist schon auch spannend zu sehen, was Armut mit Menschen macht. Also wie der Benni auch gesagt hat, zum einen ist es natürlich dieses Führungslossein ohne eine erwachsene Person, die das Ruder in die Hand nimmt. Aber gleichzeitig erleben wir hier auch erwachsene Menschen, die völlig lethargisch in ihrer Armut verharren. Und du als Deutscher stehst davon aus, sagst, ja, dann mach halt mal was. Aber das ist so eine deutsche Denke. Und es ist auch so eine, ich möchte so gar nicht denken, so überheblich, weil das zeigt einfach deutlich, wie Armut einen Menschen auch lähmen kann. Und also das ist sehr spannend und es ist immer wieder herausfordernd, auch wie geht man damit um. Weil natürlich hilft es auch nicht wirklich, da immer nur zu geben, weil das natürlich auch eine Mentalität entwickelt, also das Potenzial hat, eine Mentalität des Handaufhaltens zu entwickeln und das will man natürlich auch nicht. Gleichzeitig denke ich, gerade in Kinder zu investieren ist immer, immer gut. Das ist für uns, also für mich persönlich ist es auf jeden Fall eine Herausforderung, da klug und auch oder auch weise einfach mit umzugehen. Ja.
Ja, es ist genau wie du sagst. Ich ärgere mich natürlich dann zum Beispiel darüber, dass es da einen großen Bruder gibt, der außer Gewalt eigentlich nichts zur Familie beiträgt. Ja.
Und dann noch die Witwenrente abzieht, ne?
Genau. Ja.
Oder Waisenrente oder wie
und,
auch immer.
Und das macht mich wütend.
Der ist schon erwachsen, der arbeitet sogar.
Der hat ein Kind, hat eine Frau, der wohnt im Nachbarort. Aber wie gesagt, er hat sich jetzt da auch eingenistet, weil jetzt gibt es da auch ein Zimmer. Er sagte, wenn ich jetzt in Kurawasi bin, dann schlafe ich jetzt hier bei euch. Eigentlich widerstrebt mir sowas total, weil ich denke, du trägst überhaupt gar nichts zum Gelingen dieser Familie bei. Aber es ist eine total andere Kultur. Am Ende kann man sich natürlich von diesem Groll gegen den großen Bruder leiten lassen und sagen, dann gibt es hier gar keine Hilfe. Oder man kann sich mit dem Mitgefühl für die kleinen Geschwister leiten lassen und sagen, kommt, dann versuchen wir euch zumindest zu helfen, damit ihr in der Zeit, wo der Bruder weg ist, ja, ein bisschen bessere Lebensqualität habt. Ja. Und ich war zumindest erstaunt darüber, dass sie inzwischen genug zu essen haben. Es gab da oben einen halben Sack Reis, die hatten Gemüse da, die hatten Kartoffeln da. Die kochen mit Feuer, also die hatten sich auch Feuerholz dann in den Bergen gesammelt. Also die müssen ja dann so, was weiß ich, zweimal in der Woche in die Berge und müssen dann gucken, wo hängen Äste rum und wo kann man trockenes Holz mitnehmen. Und da war so ein ganzer Stapel gesammeltes Holz auch da. Also es war nicht so, dass sie da rumgammeln und was sie schon zweimal nicht haben. Also es ist nicht so, dass sie da oben sitzen und irgendwie den ganzen Tag Computer spielen.
Ja. Mit ohne Strom.
Computer haben sie keinen und Strom haben sie auch keinen.
Ja. Ja, und der Jonas und die Mila waren dabei, die waren natürlich begeistert, weil es gab irgendwie zwei Hundewelpen und Hasen oder irgendwas sind noch rumgehoppelt.
Genau, das war am Freitag, am Samstag, genau. Und montags haben wir dann ja die Steine hochgebracht, da habe ich dann den Lukas dabei gehabt. Ja und das ist unglaublich und ist auch bezeichnend. Weißt du, für unsere Kinder, für den Jonas und die Mila, die Kleinen, war das selbstverständlich. Wir sind zwei andere Kinder. Spielen wir jetzt zusammen.
Ja.
Weißt du, also die interessieren diese Umstände überhaupt gar nicht. Da lag ein platter Fußball rum, dann hat man da halt zusammen Fußball gespielt.
Ja.
Ja, dann war da ein kleiner Sandhaufen, dann hat man da halt so Murmelbahn gespielt mit den Jungs.
Ja.
Dann haben die Kinder dann die Hunde da Welpen rausgeholt und gestreichelt und also überhaupt kein, weißt du, ob jetzt hier aufgeräumt ist, ob hier sauber ist, ob hier jetzt Erdboden ist oder ob hier geteert oder gepflastert ist oder ob hier vielleicht sogar ein goldener Kanaldeckel den Eingang ziert, das hat unsere Kinder überhaupt gar nicht interessiert und da gibt es überhaupt keine Vorbehalte und das fand ich schon irgendwie bezeichnend, ja.
Ja, kann man echt auch noch was lernen, gell?
Völlig vorbehaltslos und völlig gleichwertig auch. Das sind auch Kinder, ja. Und wir haben alle gemeinsame Interesse, wir wollen jetzt spielen. So. Und dann sind die Umstände völlig egal. Das fand ich wirklich bezeichnend, ja. Naja. Also so viel dazu. Wen dieses Projekt interessiert, wer da dabei sein will, schreibt mir gerne, ich mache so eine kleine Notiz und ihr werdet in den folgenden Podcasts auch immer wieder mal ein Update hören und so ein bisschen erfahren, wie es da in den Bergen weiterging. Ja, Lena, Ostern.
Mhm.
Auferstehungsfest. Für uns als Christen ein ganz wichtiges Thema. Und zumindest, wenn ich zurückblicke an meine Zeit, unsere Zeit in Deutschland, da muss man schon sagen, dass doch der Kommerz ein ganz großer Teil zu Ostern beiträgt. Also der Osterhase, die Eier, Eiersuche, Osterkörbchen,
ja.
Ausschlafen, gut essen, Osterlamm.
Spazieren gehen,
so.
Die ersten Frühblüher suchen. Ach ja. Ja, ich weiß nicht, wie das Wetter gerade ist in Deutschland, aber Ostern verbinde ich schon auch immer mit einem Osterspaziergang und einfach dieses ein langes Wochenende, dank Karfreitag zu haben und Ostermontag. Weil in Deutschland sind ja dann meistens auch Schulferien oder eigentlich immer in Baden-Württemberg Schulferien um Ostern. Hier haben wir nur zwei Freitage. Hier ist Gründonnerstag Feiertag und Karfreitag, dafür gibt es den Ostermontag nicht. Ja, und man könnte ja irgendwie meinen, Weihnachten sei das wichtigste Fest der Christen, gell? Also weil es einfach noch stärker kommerzialisiert ist als Ostern, bisher zumindest. Aber eigentlich ist Ostern ja das Fest oder das Ereignis, das dem Christentum eigentlich erst seine wahre Bedeutung gibt und es auch unterscheidet von sämtlichen anderen Weltreligionen, dass ein Erlöser kommt, der sich selber opfert. Das ist ja sowas Fremdes in der Welt eigentlich, dass jemand sagt, ich gebe mein Leben dafür, dass andere leben können. Und das ist ja das, was wir an Ostern feiern. Und daran denken eben auch an diese Zeit, okay, die Jünger waren fix und alle, Karfreitag, wie der versprochene Retter ist jetzt tot, der sollte uns doch von den Römern befreien. Und dann dieses Ostermorgen sozusagen, die Auferstehung, was sie auch überhaupt nicht fassen konnten, obwohl Jesus es ja x-mal auch vorher gesagt hat. Ich denke da so, ich habe es jetzt die Tage mit den Kindern, haben wir morgens diskutiert am Esstisch, weil Jesus ja so oft darauf hingewiesen hat, seine Jünger, ich werde sterben müssen, aber ich werde wieder auferstehen. X-mal lesen wir das, bevor es dann passiert ist. Und die Kinder haben gesagt, ja, warum haben die das denn nicht verstanden, die Jünger? Aber, oder halt seine Freunde, ja, er war mit denen so oft zusammen, hat ihnen erklärt, was passieren wird, aber wir sind auch drauf gekommen, manchmal gibt es ja solche Sachen, die sind so unwahrscheinlich oder so überhaupt gar nicht vorhanden in unserer Denke, dass das gar nicht ankommt praktisch. Also sie waren ja so sicher, dass Jesus kommt und sie von den Römern befreit und alles toll und neu macht. Da konnte der wohl sagen, ja, ich werde sterben. Aber dann haben die sich bestimmt irgendwie gedacht, ja, das meint der jetzt bildlich oder so. Der erzählt ja eh immer so schöne Geschichten, wenn die Menschen ihm zuhören. Aber dieses, dass das durchsickert, dass das die Realität ist, glaube ich, ging gar nicht, weil das in der Vorstellung überhaupt gar nicht vorhanden war. Mhm. Und als es dann wirklich passiert war, war schon, glaube ich, haben die echt, waren die fix und alle, ne? Wie jetzt, Moment. So war das aber nicht geplant, gell? Und ja, umso toller, dass eben auf das zune Grab, das leere Grab folgt und dass eben wir diese Auferstehung feiern dürfen. Und hier, Gott sei Dank, noch viel, mit viel weniger Kommerz als in Deutschland. Ich war völlig fertig gestern. Ich wollte geschwind morgens in den Markt, um zu gucken, ob ich ein Lamm kriege für Sonntag zum Grillen. Und komme in die Markthalle. Und wenn man in Cordovas in die Markthalle reinkommt, sind links praktisch die ganzen Obst- und Gemüsestände und rechts ist komplett Fleisch und in der Ecke noch Kartoffeln. Und da dachte ich, ich werde schon irgendwo was finden. Ich komme rein. Kein Stück Fleisch zu finden. Keins. Also ich weiß nicht, ich glaube, es lag nicht mal irgendwo ein Hähnchen rum, ja, was ja in rauen Mengen hier gegessen wird. Es gab Fisch. Und normal gibt es in der Markthalle nie Fisch, aber an jedem Stand, also an jedem, wo normal Fleisch verkauft wird, wurden Unmengen an Fisch verkauft. Da dachte ich auch, ich bin auch blöd, Lena. Karfreitag in einem überaus stark katholisch geprägten Land. Und du meinst, du kannst hier irgendwo Fleisch kaufen. Naja, ich werde es heute nochmal versuchen oder morgen. Mal gucken. Zur Not gibt es halt, also ich habe dann tatsächlich Shrimps gekauft mal. Habe ich noch nie hier gekauft. Da haben wir dann gestern Abend gegessen.
Hast du gegessen?
Ja, gestern geht's Abend gekocht. Mir geht's gut, ja. Wärme macht ja den Geruchtest und den Frischetest. Oder guckt halt, ob man sich das traut oder nicht. Aber eigentlich alles, was hier ankommt, ist ja eh Tiefkühlware. Das wird dann aufgetaut zum Verkaufen, aber es war okay. Ja, also Ostern hier, durch das eben auch Cordovasi sehr stark katholisch geprägt ist, ist dann nochmal ein bisschen anders, als wir es aus Deutschland kennen. Oder ein bisschen, sagt man da, wir sind jetzt die Tage auch an der Kirche vorbeigefahren. Wann war denn das? Palmsonntag, letzten Sonntag.
Ja, Palmsonntag.
Haben Sie da so eine Prozession vor der Kirche gehabt mit so einer Jesusfigur und Palmzweigen und sowas.
Also das ist schon erstaunlich, finde ich, weil das landesweit sieht man das immer wieder, ne? Dieser katholische Einfluss im Land ist schon sehr hoch und die Kirchen, also ich würde jetzt sagen, dass sie voll sind, aber es sind
aber an Feiertagen,
sind schon viele Peruaner auch in katholischen Messen.
Es gibt schon auch viele Menschen hier, die ihren Glauben, auch ihren katholischen Glauben sehr ernst nehmen, also auch ich war jetzt auch immer mal wieder, wenn ich irgendwo war, habe ich versucht, irgendwo in eine Kirche zu gehen oder so, wenn es gerade gepasst hat zeitlich. Und es sind immer wieder Menschen da, die auch wirklich da ernsthaft ihren Glauben leben. Also in Deutschland würde ich sagen, jetzt unter der Woche eine katholische Kirche zu irgendeiner Messe zu besuchen, das ist ja fünf alte Leute irgendwie und der Pfarrer. Wenn überhaupt noch Gottesdienst stattfindet, es müssen ja immer mehr Kirchen, sagt man da,
sich zusammenschließen,
ja, also Gebiete, wo dann nur noch ein Pfarrer für immer mehr Dörfer zuständig ist, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, in Anführungszeichen, und das hast du hier in dem Ausmaß noch nicht, also es gibt schon immer noch, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, was war ich, Mittwochmorgen oder sowas hatte ich Zeit, und da habe ich gedacht, komm, da ist gerade Gottesdienst, gehe ich in die Kirche. Und das Schöne hier in Peru ist ja auch, es kommt ja doch dieser südamerikanische Einfluss durch. Also wenn die Leute hier singen in der Kirche, das ist einfach eine ganz andere freudige Sache als jetzt in Deutschland. Das ist nicht weniger andächtig, aber es ist halt ein anderer Stil ganz oft, weil schon allein bei der Musik und wie Gottesdienst gefeiert wird. Das finde ich dann wieder ganz nett. Ja. Also und morgen, ja, werden wir selber hier auch von Diospi aus einen Gottesdienst haben. Da freuen sich die Kinder schon ganz arg drauf. Das ist, hat sich so über die Jahre hier eingebürgert, dass es traditionell ein Osterfrühstück hier auf einem der Hausberge gibt. Es gibt hier einen, da kann man hochlaufen, ein Hausberg, und einen, da kann man hochfahren. Muss nur das letzte Stückchen noch laufen. Und auf dem, wo man hochfahren kann, treffen sich dann am Ostermorgen schon recht früh um 7:30 alle. Und dann macht man gemeinsames Frühstück, eine kurze Osterandacht. Und das ist schon ganz nett. Und da freuen sich die Kinder schon ganz arg drauf. Gibt dann auch ganz deutsch Ostereiersuche auf dem Berg oben. Mhm. Das darf natürlich nicht fehlen. Und ja, ich freue mich auch schon. Ich hoffe, dass es nicht so arg regnet heute Nacht. Irgendwie, gut, dieses Jahr ist Ostern auch früh, ne?
Ja.
Also letztes Jahr war es später im April.
Ja.
Zu Anfang der Season, wir sind halt doch noch in der Regenzeit, zumindest am Ende jetzt der Regenzeit. Und es sind schon immer wieder Nächte dabei, wo es noch ordentlich regnet und dann ist morgens um 7:30 halt schon noch sehr nass auf dem Berg. Aber gut.
So ist es halt.
Dicke Decken mit und setzen uns da drauf.
Genau. Aber ich erinnere mich noch an, war das letztes oder vorletztes Jahr? Da war auch, das war auch ziemlich frostig, ne? Und es ist ja nochmal deutlich höher wie hier.
Ja.
Wir haben damals da ja auch teilgenommen und
also letztes Jahr waren wir auf jeden Fall, vorletztes Jahr weiß ich gar nicht, aber ja, wahrscheinlich auch. Also,
ja.
Wobei, nee, ich glaube, da durfte man nicht. Ich glaube, letztes Jahr war das erste Mal, kann das sein?
Und gleichzeitig werden wir natürlich die Zeit für die Stille, für die Einkehr nutzen. Auch wenn ich Dienst habe, ich habe das ganze Osterwochenende Hintergrund für die Intensivstation. Aber trotzdem bleibt natürlich immer auch Zeit, um mit den Kindern sich hinzusetzen. Und neben dem Osterlamm zu essen, auch die Bibel zu lesen und darüber zu reden, warum wir Ostern feiern. Ja, Lena, diese Woche, wenn wir über das Thema Auferstehung reden, diese Woche habe ich was erlebt, da habe ich dir noch gar nicht davon erzählt. Mir ist der Damian begegnet.
Kenn ich nicht.
Kennst du?
Kenn nur den Domian.
Der Damian kann sich nicht erinnern.
Ich weiß es nicht, vielleicht.
Also kurz vor unserem Heimatdienst kam ein Mann, wurde ein Mann in unsere Klinik eingeliefert, der eine Infektion im Genitalbereich hatte, die man in einer peruanischen Klinik 3 Tage mit feuchten Wickeln behandelt hatte. Und als er ankam, war er also beinahe tot. Er hatte eine sogenannte nekrotisierende Fasziitis, das heißt, es waren Bakterien, die, muss man so deutlich sagen, bei lebendigem Leibe aufgefressen haben. Weil diese Bakterien vor allen Dingen unter Ausschluss von Sauerstoff gut wachsen, ist die Therapie diejenige, dass man eben alles wegschneidet, was bereits tot ist und alles, was infiziert ist, an die Luft bringt. Oder Luft hinbringt.
Ergo aufschneidet.
Aufschneidet. Und das bedeutet, also, man macht es schon noch sehr radikal beim ersten Mal, aber es ist so, dass diese Infektion sich dann immer weiter ausbreitet. Und um euch einen Einblick zu geben, wie dieser Situs, wie dieser Körper aussah, nachdem wir dann die letzte Operation durchgeführt haben, um all das Nekrotische und all das Abgestorbene zu entfernen. Das Genital lag komplett frei, also war die gesamte Haut entfernt und er hatte also klaffende Schnitte, Wunden, freigelegte Muskel von einem Knie bis zum anderen. Also ich hatte ihm die Haut eröffnet, die Muskel freigelegt von einem Knie, vom linken Knie, dann über den ganzen Genitalbereich bis zur anderen Seite. Wir haben ihm auch einen künstlichen Darmausgang angelegt, weil dieser ganze Bereich auch da alles wegresiziert war. Und das war also dann erstmal eine wochenlange Therapie. Wir sind ja dann in Heimatdienst im September, Ende September, und ich musste diesen Patienten zurücklassen. Der Lukas Steffen, unser Chirurg, der hat sich da wirklich rührend drum gekümmert. Ich weiß es nicht mehr, ob wir 10 oder 15 Mal mit ihm im OP waren. Auf jeden Fall hat er also alles gemacht, was möglich war. Ja? Wir haben, nachdem die Infektion dann im Griff war und antibiotische Therapie und so weiter, haben wir dann einen Chirurgen konsultiert, einen plastischen Chirurgen aus Deutschland. Den hatte ich im vergangenen Jahr hier in Kurawasi kennengelernt. Der war ja auf der Durchreise. Der hat mit seiner Frau Hochzeitsreise Peru irgendwie unternommen. Und in dem Zusammenhang ist dieser Kontakt entstanden. Also den hatten wir konsultiert und der hat uns dann am Telefon Anweisungen gegeben, wie man das alles, was jetzt, ich sage jetzt mal, aufgeschnitten ist und was da auch weggeschnitten ist, wie man das alles wieder deckt. Naja, da gingen also 8 bis 10 Wochen ins Land für diesen Patient, bis er entlassen wurde. Und er kam dann noch einmal, um sich diesen künstlichen Darmausgang, dieses Stoma zurückverlegen lassen. Das war Anfang des Jahres und eben genau diese Woche begegnet mir aus heiterem Himmel bei uns im Hospital dieser Patient. Er war zu einer Nachkontrolle beim Chirurg. Ich hatte gar nichts von dem Termin gewusst. Und da kommt er da freudestrahlend auf mich zu, hat mich da gleich gedrückt und so und hat sich also bedankt, dass ich ihm das Leben gerettet habe. Und dem war schon klar, was da passiert ist. Also ich hatte den gesehen und eine Stunde später oder 90 Minuten später lag der bereits auf dem OP-Tisch. Es war völlig klar, dass es eine hochakute, lebensbedrohliche Infektion ist und wenn wir da nicht sofort handeln, da das Ganze tödlich ausgehen wird. Und ja, also das war schon für mich auch natürlich ein rührender Moment, diesen Menschen jetzt zu sehen, der wieder mitten im Leben steht, der ganz normal sich bewegt, der ja alles macht wie vorher und der um ein Haar dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Also der Damian wollte mit mir dann auch ein Bild machen. Wir haben vom Hospital dann so ein Selfie gemacht. Und also das sind schon, ja, was soll man dazu sagen? Meine Lieben, das sind Erlebnisse, die kann man auch mit Geld nicht aufwiegen. Und dann so jemanden nach so langer Zeit auch wieder zu sehen und zu sehen, es geht ihm gut und man hat da wirklich nachhaltigen Leben wirklich verändert, richtig verändert. Und hat einem das Leben gerettet. Einige von euch kennen die Geschichte, denn ich habe es ja hier im Podcast auch schon erzählt gehabt. Und ich habe auch erzählt, wie man in staatlichen Krankenhäusern mit solchen Fällen umgeht. Denn mir ist, oder auch dem Damian war klar, wenn er einen Tag länger in dieser staatlichen Klinik geblieben wäre, wäre es wahrscheinlich tödlich für ihn ausgegangen. Und es war nur diesem Mut und auch dieser Courage seines Sohnes irgendwie zu verdanken, der gesagt hat, wir packen dich jetzt hier ein, sie machen hier nichts. Ich habe von dem Krankenhaus, die aus Bisiana gehört, wir bringen dich jetzt dahin in der Hoffnung, dass die noch irgendwas machen können. Und das sind Geschichten, das erleben wir immer wieder, dass Menschen dann auf den letzten Drücker kommen. Also was ich in den letzten Jahren hier an Patienten gesehen habe, auch Zustände von Patienten gesehen habe, das ist unbegreiflich. Ja. Man schüttelt manchmal wirklich den Kopf. Ich könnte hier jetzt ungefähr eine Stunde lang Geschichten erzählen. Unfassbare Geschichten, ja, von Menschen, die Traumata oder die auch Infektionen oder die Herzinfarkte überlegt haben. Ich musste diese Woche leider einen Patienten absetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe. Dessen Herz ist so schwach, dass ich ihn nicht operieren konnte, ja. Ein 77-jähriger Mann, der hatte in der Vergangenheit einen Herzinfarkt und wusste gar nichts davon. In Deutschland sagt man zu dieser Art von Herzinfarkt Widowmaker. Also das war ein fulminanter Herzinfarkt. Große Teile seines Herzens, die Pumpe nicht mehr. Wenn du da mit dem Ultraschall draufhältst, ein großer Teil, ich würde fast sagen, der meiste Teil deines Herzens, der ist einfach fibrotisch verändert, der steht da, der trägt nichts mehr zur Herzleistung. Dieser Mann lebt. Es war trotzdem viel zu gefährlich, ihn zu operieren. Und ich musste ihm dann leider sagen, ich kann ihn die Prostata nicht operieren mit diesem Herz. Ich möchte sie nicht umbringen. Aber es ist also unfassbar. Ja? Ein anderes Beispiel, ich habe die Tage haben wir ein Bild kontrolliert, 2000, 18 kam eine Schussverletzung in unser Hospital. Ein junger Mann, die Geschichte geht also so, ja, also dieser 12-Jährige hat wohl das Gewehr seines Vaters in die Hand bekommen und wollte das reinigen. Es war eine Schrotflinte. Und tja, wie soll ich sagen, er hat halt dann immer vorne zum Lauf reingeguckt, ob da drin alles sauber ist. Und in dem Moment hat sich die Kugel gelöst. Und er hat sich durch das Auge diese Schrotladung ins Gehirn geschossen. Wir haben jetzt eben letzte Woche eine CT-Kontrolle gemacht und dieses gesamte Gehirn ist voll, Lena. Voll mit Schrot. Voll mit Schrot. Also diese eine Gehirnhälfte, das Auge ist natürlich auch hinüber, aber dieses Gehirn ist voll mit Schrotkugeln. Und trotzdem läuft dieser Mann. Mit dem Sprechen hat er es nicht so. Also das Sprachzentrum ist ein bisschen betroffen. Aber er lebt. Und das ist inzwischen 5 Jahre her. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Weil wir operieren ja immer wieder auch Nierentumore, ja, in Zuständen, wo du denkst, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Das wächst seit Jahren, hast du nichts gemerkt. Und da kommen dann solche Metatheorien raus wie, vor einem halben Jahr hat mich der Ochs getreten und seitdem tut mir die Niere weh. Ja? Aber du hast dann halt einen Nierentumor von 8 bis 10 Zentimeter da und ist ein bösartiges Nierenzellkarzinom. Also es gibt überhaupt kein Verständnis dafür, wie das entstanden ist oder wie viel Zeit da schon vergangen ist. Und also da bin ich doch immer wieder dann platt, wenn ich diese ganzen Befunde sehe. Und manchmal, das ist halt auch die traurige Geschichte, manchmal kommen Patienten auch einfach zu spät. Einfach zu spät. Am Donnerstag hatte ich eine Stunde Interview, letzten Donnerstag. Also eine Stunde für den Podcast, die Diagnose. Ich habe euch ja letzte Woche davon erzählt. Der wird bald veröffentlicht. Und ich wusste zwar, ich habe Hintergrund für die Intensivstation, aber ich dachte mir, okay, von 8 bis 9, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Notfall passiert? Relativ gering. Ich organisiere also niemand anderes für diese Stunde und mache einfach diesen Podcast. Und wenn was ist, naja, genau in der Stunde zwischen 8 und 9 kam der Anruf, hier eine Frau, kurz vor Reanimation, die muss sofort auf die Intensivstation. Ja. Also es war zum Glück die Martina da, die hat sich da rührend drum gekümmert und ich bin dann kurz nach 9, also ich durfte den Podcast fertig machen und kurz nach 9 war ich dann unten in der Klinik. Und es ist wieder so ein typischer Fall, Lena, wie wir das ja immer wieder erleben, dass wir dann die Diagnostik machen, sie ist somnolent, wir machen ein CT und das CT zeigt einfach ein völlig durchmetastasierter Körper. Hirnmetastasen, Lebermetastasen, im Ovar, ein Tumor, im Bauchraum Metastasen und die Angehörigen sagen einem aber nichts. Man fragt, hat die Mama sowas schon mal gehabt? Ist sie krank? Ging es ihr schlecht? Wurde schon mal eine Diagnose gestellt? Naja, nix. Man sagt einfach überhaupt gar nichts dazu. Und als wir alle Befunde zusammen haben und sagen, Leute, so ist die Situation. Das ist eine palliative Patientin, durchmetastasiert. Und ihre Laborwerte, die sind so schlecht, dass wir, das Einzige, was wir für sie tun können, ist, ihr zu helfen, dass sie nicht leiden muss. Ja. Dann stellt sich raus, ja, ein CT hatten wir schon mal gemacht. Schon über einen Monat her. Ja, und die Bilder haben wir auch dabei, die sind aber in der Hospitale.
Ja, aber oftmals ist das halt einfach ein Zeichen dafür, dass sie ja den Ärzten nicht wirklich trauen und deswegen erstmal noch von einem anderen Arzt hören wollen, ob der das Gleiche
richtig
sagt wie der Arzt vorher.
100%, ich gebe dir 100% recht, das ist kein Böswille.
Ja, ja.
Das ist kein Böswille, das waren auch wieder Quechua aus den Bergen, völlig mittellose Menschen, auch ungebildet, ohne, also in ihrer Weise halt, klar, die können Agrikultur und die können, also die haben schon eine gewisse Bildung, was jetzt überleben ja, also sie, aber sie sind medizinisch nicht gebildet, ja. Und dann hat also der Arzt da ein CT gemacht und hat ihnen wohl so einen Satz an den Kopf gehauen wie, können wir nichts mehr machen, könnt gehen. So. Und da sei irgendwas im Kopf, aber alleine in denen fehlt ja auch das Verständnis, was jetzt hinter dieser Schädelkalotte ist. Die haben ja auch kein anatomisches Verständnis, sodass sie also gedacht haben, dann gehen wir doch nochmal zu Diospi und sagen einfach, wie das viele machen, wir wissen nichts, wir, ja, so guckt es euch mal an, so kriegst du so eine Blackbox rübergeschoben, ja, und dann fängst du an zu untersuchen, dann kommst du auf die Diagnose und wenn du die Diagnose dann hast, dann sagen sie, ah ja, hat der andere Doktor auch schon gesagt. Und das ist genau, wie du sagst, absolutes Misstrauen den anderen einheimischen Ärzten gegenüber und man will das auch gar nicht wissen, Lena, was das kostet. Ja, also so ein CT auswärts zu machen, bei uns kostet so ein CT schon auch viel. Also wenn es mit Kontrastmittel ist, kostet es vielleicht so 75 Euro, ja. Aber es hängt so ein bisschen ab, wie schwer der Patient ist, also je nachdem, wie viel Kontrastmittel man braucht. Aber wenn die draußen sich so ein CT machen lassen, da sind die manchmal 200, 300 Euro los. Und das ist natürlich, ja, das ist dann traurig. Man steht dann daneben dran und denkt sich, ja, tut mir wirklich leid für euch. Aber jetzt ist es einfach zu spät. Ja, jetzt ist es einfach zu spät. Ausblick. Was steht an?
Heute steht noch Riesengeburtstagsparty an. Also eigentlich nicht. Eigentlich hat dem Jonas sein Freund heute Geburtstag. Der ist aber schon so wild auf seinen Geburtstag, dass das den Jonas völlig angesteckt hat. Und da sein Geburtstag ja auch noch nicht so lange her ist, weiß er sicherlich noch, wie sich das anfühlt, wenn man sich so auf seinen Geburtstag freut. Sodass er sich mit seinem Freund schon seit Tagen freut, dass er jetzt mitzählt, wie lange noch geschlafen werden muss, wie oft noch bis dann der Geburtstag endlich ist. Und heute Morgen hat er praktisch die Augen aufgeschlagen und juhu, heute hat der Benny, also sein Freund Benny, Geburtstag. Genau, da werden wir heute Mittag noch zum Geburtstag feiern gehen und Kaffee trinken.
Was mir irgendwie, das ist total an mir vorbeigegangen. Ich wusste gar nicht, dass der Geburtstag hat, weil ich bin ja auch eingeladen, wir sind ja alle eingeladen.
Ja, der ist ja noch klein und also der wird jetzt 4, deswegen war die Idee praktisch keinen wirklichen Kindergeburtstag zu machen, sondern einfach Zeit mit der Familie zu verbringen und den können die Kinder spielen. Das ist ja das Einfachste. Und,
also das heißt, ich bin jetzt nicht Teil einer Geburtstagsfeier und komme dann hier mit einem Clownhut oder sonst irgendwas.
Kannst du machen, wenn du das möchtest. Nase. Wenn du das willst, darfst du das sicherlich gerne machen. Der Benny fände es bestimmt super. Du darfst aber auch einfach nur hingehen und einen Kaffee trinken und einen Kuchen essen. Den werde ich jetzt gleich noch backen, einen davon. Kyla steht schon in der Küche und macht Cookies für morgen, für dieses Osterfrühstück. Da muss ich noch ein Osterlämmchen machen oder
Und der Lukas
zwei.
Hat heute auch noch ein großes Highlight vor
genau,
sich.
Genau, der Lukas hat heute noch ein großes Highlight vor sich. Der Lukas ist heute zu seiner zweiten Quinceañera eingeladen. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass hier wird der erste Geburtstag ganz, ganz, ganz groß gefeiert und der 15. bei den Mädchen. Bei den Jungs nicht so, aber der 15. für Mädchen ist praktisch so dieses, der Eintritt ins Erwachsenenalter. Und es wird wirklich so Niveau deutsche Hochzeit, so wird es gefeiert. Das Mädel sieht aus wie eine Prinzessin, also wunderschön hingemacht mit tollem Kleid und Make-up. Und also wird den ganzen Tag schon investiert mit Fotos vom Fotograf dann. Und ich meine, hier auf dem Dorf ist alles noch ein bisschen weniger, aber auch wenn man in Peru durch irgendwelche größeren Städte fährt, fällt einem das tatsächlich immer wieder mal ins Auge, dass man irgendwie im Park ein junges Mädchen stehen sieht. Das
und eskaliert
für von einem oder mehreren Fotografen umlagert ist und dann werden da Fotos gemacht und mit der Familie. Und dann wird es richtig, richtig groß gefeiert. Ist Peru nicht das einzige südamerikanische Land, wo so der 15. gefeiert wird? Naja, aber das ist schon ein richtig wichtiger Geburtstag. Und Lukas ist heute eben bei seiner Schuhkameradin eingeladen. Da wird dann auch extra eine Veranstaltungshalle dafür gemietet. Und das ist wirklich, also das können sie einfach hier. Also das wird dann wirklich auch schön gemacht mit zwar Plastikstühle, aber überall kommen dann so Hussen drüber und es wird alles geschmückt.
Das ist amüsant, wie sich das Niveau verändert so über die Jahre. Ja? Also ja, richtig Show, show must go on, aber ich meine richtig schön, Lena.
Ja, aber halt, ich meine, wenn du guckst außenrum, die Straßen sind nur Matschpisten, aber du gehst in diesen Raum rein, es ist alles geschmückt.
Es ist halt auch nur dieser Raum.
Natürlich, natürlich.
Und es ist halt auch so, es geht um 19 Uhr los.
Ach, offiziell um 18 Uhr heute. Okay. Mal gucken.
Aber es ist ja so, dass die Feier dann, ich sag mal, wenn du so um 9, halb 10, da könntest du dann die Fotos machen für das Fotoalbum. So,
also wir hatten auch schon eine Diskussion, weil ich dem Lukas gesagt habe, ich darf bis um 10. habe ich gesagt, ich hole ihn ab um 10. Ja, aber wahrscheinlich gibt es ja da erst mal Essen. Das ist mir wurscht, also mit 15 finde ich 10 schon echt human. Also, naja, jetzt mal gucken, was bis 10 dann gelaufen ist heute. Und naja, da freut er sich aber trotzdem schon tagelang halt drauf, weil das ist natürlich was Besonderes, da auch eingeladen zu werden, klar. Ich finde es schön, weil das schon was ist, auch hier in die, was in der Kultur einfach eine große Rolle spielt und was ich schön finde für unsere Kinder, dass sie da auch mit reinwachsen und auch mit eingeladen werden. Das zeigt mir einfach auch, dass sie angekommen sind. Ich habe die Tage übrigens total gelacht.
Warum?
Man merkt jetzt, finde ich, dass die Kinder einfach so wirklich mit dem Spanisch auch gut ankommen. Und der Lukas hat mir was erzählt und das Wort Persönlichkeit auf Spanisch heißt Personalidad,
ja,
und auf Englisch heißt es ja Personality.
Mhm.
Aber auf Deutsch sagst du nicht Personalität, du sagst mhm. Persönlichkeit. Aber der Lukas hat mir irgendwas erzählt und hat mir dann von der Personalität dieses Menschen erzählt. Und ich musste so lachen, weil ich dachte, mir passiert das auch. Weißt du, dass du es rückwärts falsch rum machst, ja?
Ja.
Also wie ich in Deutschland mal den Pulverzucker gesucht habe, ist mir eingefallen, der heißt nicht Pulverzucker, das heißt Puderzucker. Aber hier ist halt Azúcar en Polvo, also Pulverzucker. Und so passiert es immer wieder. Und ich dachte, ja, witzig, jetzt sind wir schon so lange da, dass es schon so verkehrt rum praktisch mhm. passiert, dass sie die Wörter falsch rum sagen und das nicht das Passende finden. Ja, fand ich gut. Also die Kinder kommen im Spanisch auch an. Der Jonas hat jetzt, haben wir das letzte Woche schon drüber gehabt, ne, mit seiner Präsentation. Er war so stolz, dass er auf Spanisch seine Präsentation gehalten hat. Ja, so machen doch alle ihre Fortschritte.
Langsam aber sicher.
Ja.
Langsam aber sicher, ja. Ja. Du, der Tag wird kommen, Lena, wo die uns dann alle auch überholen, ja.
Also, der ist, glaube ich, schon längst da. Also ich muss so schmunzeln. Es gibt ja so, bei so vielen Kindern ist ja, es ist ja jedes Kind anders. Es ist auch jedes Kind anders, wenn man nur zwei Kinder hat. Aber bei fünfen fällt einem das halt noch mehr auf, wie unterschiedlich sie einfach ticken, ja. Also eins unserer Kinder, das ist so immer, wenn der frisch läuft, ja, ja, alles gut, läuft alles oder ich komm gut zurecht. Verstehst du deine Schuhkammer? Ja, ja, alles gut. Und wir waren zum Ostergottesdienst in der Schule. Und dasjenige Kind hatte sich eben ein paar Stufen weiter oben verkrümelt und hat sich da mit seinem Schulkamerad unterhalten. In trautem Spanisch, ja? Und sieht, dass ich gucke und sage, ah, ist mein Schulkamerad, ist schon alles okay. Und redet halt weiter so, ja? Und ich dachte mir, du, Schlawiner, ja? Also das ist einfach, ja, es läuft doch bei mir, ich weiß gar nicht, was du hast, ja? Aber wehe, ich bin in der Nähe, da wird kein Wort Spanisch gesprochen,
nein, nein,
ja?
Nein. Auf daheim nicht.
Ne, aber sitzen dann nebeneinander, die Köpfe zusammengesteckt, weißt du, sich über irgendeinen Comic oder was unterhalten. Ja, ja. Da denkst du, ist schon witzig, ne? So ist jeder anders.
Ja, ja. Aber ich finde es toll. Also ich meine, ich finde es eine absolute Bereicherung, kulturell, sprachlich. Und ich bin mir sicher, dass die Kinder auf dem Weg sind, Weltbürger zu werden und dass es ihnen und ihrer Entwicklung gut tut, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, das eine da zu sehen, das andere da zu schätzen. Und
Ja,
ich bin jetzt erst mit 38 in diesen Genuss gekommen, der Jonas schon mit 1. Also das kann, glaube ich, für sein Leben nur eine Bereicherung sein. Meine Lieben, unsere Zeit ist um. Wir wünschen euch ein gesegnetes Osterfest. Nutzt die Zeit für die Einkehr, zur Ruhe zu kommen, mit der Familie. Und wir verabschieden uns jetzt, ne? So wie immer.
Ja. Wenn es wieder heißt, seid ganz herzlich gegrüßt,
liebe Freunde,
auf einer Mission.
Macht's gut.